Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Trump auf einem seiner Golfplätze in Schottland. Dort ist er seit gestern zu Besuch. Eine Reise nach Europa zu einem entscheidenden Zeitpunkt in den Zollverhandlungen mit der EU. Auch Kommissionspräsidentin von der Leyen ist nach Schottland gekommen, um Trump morgen zu treffen. Gibt es keine Einigung, wollen die USA von August an deutlich höhere Zölle als bisher auf Einfuhren aus der EU erheben.
Er ist der wohl meist beobachtete Golfer in Schottland, zumindest heute. US-Präsident Donald Trump greift auf seinem eigenen Golfplatz zu den Schlägern, bevor er morgen dann eine Einigung im Handelskonflikt mit der EU angehen will. Bei seiner Ankunft gestern spätabends hatte Trump von einer 50-50 Chance gesprochen, dass es klappen könnte. Was ein Abkommen angeht, treffen wir uns mit der Europäischen Union. Das wäre tatsächlich der größte Deal von allen. Ein Deal mit ihr. Ursula von der Leyen ist just aus China zurück. Jetzt also der Versuch, Trump von den drastischen Zollplänen abzubringen. Mit die wichtigste Frage für die Verhandlungen, wenn europäische Waren in die USA verkauft werden, welcher Basiszoll wird darauf fällig? Aktuell sind es 10%. Trump droht aber schon mit 30%, falls es keine Einigung gibt. Zusätzlich sind schon in Kraft Zölle auf Stahl und Aluminium aus Europa 50%. Und besonders schmerzhaft für Deutschland 25% auf Pkw.
Ein Muss sind ganz niedrige Basiszölle. Die Sektorzölle auf Stahl, Aluminium, Autos müssen fallen. Und es darf keine neuen Zölle in 2 Wochen etwa geben. Und wir dürfen nicht uns erpressen lassen, dass wir über Gebühr amerikanische Produkte kaufen müssen.
Was der US-Präsident davon hält, wird die EU morgen erfahren. Die Kommissionspräsidentin ist bereits am Abend nach Schottland geflogen. Die Gespräche gehen auf die höchste Ebene. Eine Garantie für erfolgreiche Verhandlungen gibt es dennoch nicht. Es könnte aber der entscheidende Schritt sein, einen Handelskrieg zu vermeiden.
Trump hat sich in Schottland auch zum Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha geäußert. Er forderte eine Waffenruhe. Wegen der Kämpfe dort sind Zehntausende auf der Flucht. Seit Donnerstag liefern sich beide Länder heftige Gefechte. Mehr als 30 Menschen sind bislang ums Leben gekommen. Thailand und Kambodscha streiten seit Jahren über den Grenzverlauf. Dabei geht es unter anderem um den Tempel Prawihan, der von beiden Ländern beansprucht, aber von Kambodscha kontrolliert wird.
Oda Minchay in Kambodscha. Sie fliehen auf einfachen Ladeflächen in notdürftige Lager, weit weg von zu Hause. Mehr als 170.000 Menschen wurden mittlerweile aus der Grenzregion zwischen Thailand und Kambodscha in Sicherheit gebracht. Schon seit 3 Tagen feuern beide Seiten mit Artillerie aufeinander. Thailand will mit Drohnen und Kampfflugzeugen Militärziele im Nachbarland zerstört haben. Nach eigener Aussage eine Reaktion darauf, dass Kambodscha zivile Ziele angegriffen habe, wie dieses Krankenhaus. Die Schuld an der Eskalation schiebt man sich gegenseitig zu. Diese Aktionen verletzen nicht nur die Souveränität Thailands, sondern stellen auch schwere Verstöße unter anderem gegen das Völkerrecht dar. Die thailändische Armee wird immer aggressiver, stellt mehr Truppen auf, greift uns an und versucht auch gar nicht, den Konflikt zu entschärfen. Seit mehr als 100 Jahren streiten sich Thailand und Kambodscha darüber, wo die 800 Kilometer lange Grenze verläuft, die die Kolonialmacht Frankreich damals festgelegt hat. Auch wer die jahrhundertealten Tempel in der Grenzregion beanspruchen darf. Dabei hat der alte Konflikt für viele, die nun flüchten müssen, im Alltag keine Rolle gespielt. Es gab keine Probleme zwischen unseren Völkern. Wir waren wie Geschwister. Ich will, dass die Kämpfe aufhören. Wann das aber passiert, aktuell kaum abzusehen. Allerdings, beide Seiten wollen einen richtigen Krieg verhindern. Ich denke, die Angriffe werden sich auf die Grenzregion beschränken. Beide Länder riefen heute erneut zur Deeskalation auf. Sie müsse aber zuerst von der anderen Seite kommen.
Wir kommen ins Inland. Nie wieder still. Unter diesem Motto haben Hunderttausende in Berlin den Christopher Street Day gefeiert. Nach Einschätzung der Veranstalter kamen so viele Menschen wie lange nicht mehr zum CSD. Und der hatte in diesem Jahr einen klaren politischen Fokus. Die bunte Parade sollte ein Zeichen setzen für die Gleichberechtigung queerer Menschen und gegen zunehmende Anfeindungen von rechts.
Auch wenn hier auf dem Berliner CSD gute Laune verbreitet wird, die Stimmung ist kämpferischer als früher. Die queere Community verspürt mehr Gegenwind, fühlt sich unsicherer. So hat die Attacke auf ein Fest der Vielfalt in Bad Freienwalde für Entsetzen gesorgt. Aber auch im normalen Alltag nehmen die Übergriffe zu und damit auch die Sorgen.
Ich kann da von mir einfach sprechen, dass ich nicht mehr so sichtbar mit Regenbogenfahnen in der Öffentlichkeit unterwegs bin und in der U-Bahn. Das ist einfach so, ich verstecke das dann. Das ist nicht richtig, weil das führt ja dazu, dass die, die das wollen, auch gewinnen. Aber am Ende geht natürlich die persönliche Sicherheit immer vor.
Die Wolken über der Community werden dunkler und wir haben da echt einen riesen Kampf leider wieder vor uns.
Es gibt schon Beleidigungen, ne? Ja. Also auch in der Großstadt.
Auch die Politik wird hier kritisiert. Zum einen, weil auf Anweisung von Bundestagspräsidentin Klöckner am Bundestag in diesem Jahr keine Regenbogenfahne hängt. Dazu die Bemerkung von Bundeskanzler Merz, dass der Bundestag ja kein Zirkuszelt sei, kam hier nicht gut an. Im Übrigen auch nicht bei seinem Parteifreund Kai Wegner, dem regierenden Bürgermeister von Berlin.
Der CSD ist kein Zirkus. Und ich habe die Regenbogenfahne gehisst vor dem Roten Rathaus, weil ich auch glaube, dass diese Regenbogenfahne in die Mitte unserer Stadt gehört, aber auch in die Mitte der Gesellschaft.
Das sieht offenbar auch das CDU-geführte Bundesfamilienministerium so. Es präsentiert sich bei Social Media mit dem Hissen der bunten Fahne. Und auch der Bundesrat zeigt Regenbogenfarben. Gerade wegen der zunehmenden Hasskriminalität gegen queere Menschen, so die CSD-Veranstalter, sei die Unterstützung der Politik so wichtig.
Künstliche Intelligenz spielt im Alltag erst seit ein paar Jahren eine Rolle und ist bereits für viele Menschen unverzichtbar. ChatGPT und Co. werden zu Rate gezogen, etwa beim Einkauf, bei der Urlaubsplanung, sogar im Beruf. Das macht das Leben leichter, birgt aber auch einige Risiken.
Jeder kennt es. Das Wissen aus dem Netz. Dort, wo früher gegoogelt wurde, wird jetzt die KI gefragt. So wie hier die Sprach-App von ChatGPT.
Ein einfaches Rezept für einen leckeren Apfelkuchen geht so. Du brauchst...
Für viele Menschen sind ChatGPT, Gemini von Google oder Llama von Meta die neuen Informationslieferanten.
Ich frage dann zum Beispiel, was ist wichtig, wenn ich mir jetzt ein Fahrrad kaufen möchte, worauf sollte ich achten?
Ich benutze das als persönliche Assistent im Grunde genommen. Also ich stelle Fragen, die das Leben betreffen, baue auch Konzepte damit, also die ich beruflich nutze, lass Sachen übersetzen, schreib E-Mails. Also ich benutze es eigentlich jeden Tag.
Welche Schuhe werden gekauft? Welches Buch wird gelesen? KI-Assistenten werden mächtig. Sie entscheiden, was wichtig ist.
Man sieht nicht mehr, welche Quelle da ist. Woher kommt diese Information? Wie bewertet die KI denn jetzt diese Liste, die da rauskommt? Und dann kann ich eben auch nicht mehr sehen, ist das vielleicht durch Werbung getrieben? Hat sich da jemand in die Liste eingekauft? Das ist ein Riesenthema. Das wird uns in den nächsten 10 Jahren bestimmt sehr, sehr oft beschäftigen.
Künstliche Intelligenz. Sie kann Fragen beantworten, aber einordnen, abwägen, das bleibt eine menschliche Aufgabe.
Sommerurlaub. Für viele selbstverständlich, für andere unbezahlbar. Gut jeder Fünfte in Deutschland kann sich nicht einmal eine Woche Urlaub leisten, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Besonders betroffen sind Alleinerziehende. Dass Kinder aus Familien mit wenig Geld in den Sommerferien trotzdem verreisen können, das ermöglicht beispielsweise das Jugenderholungswerk Hamburg. Der Andrang ist riesig.
Damit niemand verloren geht, gibt's Bändchen und Namensschilder. Gleich geht's ins Feriencamp nach Sylt. Joshua war schon 5-mal dabei. Jetzt ist der 16-Jährige zum ersten Mal Betreuer. Für seine alleinerziehende Mutter ist die Reise eine Entlastung.
Das hilft ja ungemein, dass man die Chance hat, in den 6 Wochen Ferien das Kind irgendwo versorgt zu wissen und auch, dass es Urlaub hat, was man selber nicht machen kann. Das ist total toll.
Das Besondere, die Reise kostet Familien mit Zuschuss nur 105 Euro. Den Rest bezahlt die Stadt Hamburg. Angebote wie diese gibt es laut Kinderhilfswerk in mehreren Bundesländern. Und der Bedarf steigt.
Wir erleben als deutsches Kinderhilfswerk, dass es für viele Familien immer schwieriger wird, Ferienreisen zu finanzieren. Da spielt die Inflation eine Rolle. Da spielt natürlich die hohe Kinderarmut in Deutschland eine Rolle. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, dass Familienstrukturen immer prekärer werden. Das heißt, auch die Unterstützung der Oma oder der Verwandten ausbleibt.
Allein in Hamburg verreisen diesen Sommer knapp 1.000 Kinder mit dem Jugenderholungswerk. Ab jetzt heißt es Urlaub ohne Mama und Papa, dafür aber mit vielen anderen Kindern.
Cool, weil ich habe viele neue Freunde, und nicht cool, weil ich bin ohne Mama und Papa.
Ja, das finde ich cool. Und halt auch gut, weil dann haben jetzt meine Eltern mal eine Pause von uns.
Die Betreuung übernehmen während dieser Pause Ehrenamtliche. Für 3 Wochen Ferienspaß auf Sylt.
Keine Klimaanlage, zeitweise kein Licht. In der Nähe von Wien ist ein ICE der Deutschen Bahn in einem Tunnel liegen geblieben. Die Passagiere mussten rund 5 Stunden in dem Zug ausharren. Grund war ein technisches Problem. Ein Sprecher der österreichischen Bundesbahnen sagte Tagesschau 24, die rund 400 Reisenden seien am Abend von Sicherheitskräften ins Freie geleitet worden. Morgen endet die Tour de France, wie jedes Jahr, mit dem großen Finale auf den Champs-Élysées in Paris. Die vorletzte Etappe hat heute der Australier Groves gewonnen. Der 26-Jährige kam nach gut 184 hügeligen Kilometern als Erster im Zielort Pontarlier an. Vor dem Tour-Gesamtsieg steht weiterhin der Slowene Pogacar. Der deutsche Lipowitz liegt auf Rang 3. Für die Fahrerinnen der Tour de France hat das Rennen dagegen gerade erst begonnen. Hier in Vannes im Nordwesten des Landes fiel heute der Startschuss für die 4. Tour de France Femmes. Sie führt die mehr als 150 Teilnehmerinnen über 9 Etappen quer durch Frankreich.
Der Grand Départ der Tour de France Femmes in diesem Jahr in der Bretagne. Das prestigeträchtigste Straßenrennen der Frauen, diesmal mit 7 deutschen Fahrerinnen besetzt. Die erste Etappe extrem kurz mit nur 79 Kilometern. Der Grund dafür die späte Startzeit. Erst um 17.30 Uhr der Tourauftakt der Frauen, zeitlich abhängig von der Zielankunft der Männeretappe. Die Strecke zum Auftakt weitestgehend flach. Auf der Schlussrunde in Plümelec aber warten 3 kurze Anstiege. Kurz vor dem ersten Hügel ist Liane Lippert, eine der deutschen Anwärterinnen auf einen Etappensieg, in einen Sturz verwickelt. Lippert kann zwar weiterfahren, ihre Siegchancen damit aber minimiert. 8 Kilometer vor Ziel versucht die amtierende deutsche Meisterin Franziska Koch ihr Glück. Attackiert ein ums andere Mal, auch ihr kommt die heutige Strecke entgegen. Um den Sieg fährt sie am Ende aber nicht. Denn die Entscheidung fällt im Sprint und den gewinnt die Altmeisterin Marianne Vos aus den Niederlanden. Die 38-Jährige sichert sich damit das erste gelbe Trikot dieser Tour de France Femmes. Franziska Koch wird am Ende immerhin beste Deutsche auf Platz 48.
Rasenpflege vor dem Finale der Fußball-Europameisterschaft in Basel. Morgen ab 18 Uhr spielen hier die Titelverteidigerinnen aus England gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien. Eine Neuauflage des WM-Finales vor 2 Jahren. Beide Teams zeigen sich selbstbewusst.
Abschlusstraining vor dem großen Tag. Weltmeisterinnen sind sie schon, doch ein EM-Titel fehlt noch auf der Liste der Spanierinnen. Das soll sich morgen ändern. Wir sehen es nicht als Druck und als Chance, um weiter Geschichte zu schreiben. Wir wollen einfach nur Spaß haben und den Leuten Freude bereiten. Die Spielverderberinnen wollen sie sein, die Titelverteidigerinnen aus England. Für Trainerin Sarina Wichmann ist es bereits das 5. Endspiel in Folge in ihrer Trainerkarriere. Man geht mit Erwartungen rein. Ich habe auch immer Erwartungen an mich selbst. Und so ein Finaleinzug ist immer was Besonderes. Wir wollen es gewinnen und werden alles dafür tun. Um am Ende wieder, wie vor 3 Jahren, den EM-Pokal in den Himmel zu heben. Morgen Abend im St. Jakob Park in Basel.
Und hier noch der Blick auf die Lottozahlen. 6, 7, 17, 28, 37, 42, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 27. Juli.
Ein Ausläufer des Island-Tiefs sorgt morgen in weiten Landesteilen für unbeständiges Wetter. Im Süden macht sich heute Nacht noch ein Höhentief bemerkbar. Dort sind weiter Schauer unterwegs, örtlich auch Gewitter. Später dann auch vom Westen bis zur Mitte. Im Nordosten bleibt es meist trocken. Dort zeigt sich morgen öfter die Sonne, auch im Nordwesten lockert es auf. Sonst gibt es viele Wolken und verbreitet zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Heute Nacht örtlich noch 18 Grad am Oberrhein bis 11 Grad im Harz. Morgen Höchstwerte von 18 Grad in der Eifel bis 27 Grad in Südbrandenburg. Am Montag an den Alpen ergiebiger Regen, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern, an den Küsten länger freundlich. Dienstag und Mittwoch bleibt es unbeständig mit vielen Wolken, etwas Sonne und gebietsweise Regen oder Schauern.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr geht es bei Jesse Wellmer um Bodenschätze im Meer und das Ringen um international einheitliche Regeln für deren Abbau. Außerdem berichten wir über die neue Euphorie beim Frauenfußball in Spanien. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.